Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Niedersachsen im Blick, dem Redaktionspodcast vom Politikjournal Rundblick. In der Zeit zwischen den Jahren wollen wir einmal auf unser eigenes, ganz besonderes Jubeljahr zurückblicken. Denn den Rundblick gibt es jetzt seit 60 Jahren. Deshalb habe ich mir jemanden ins Podcaststudio geholt, der sich in den vergangenen etwas mehr als 12 Monaten intensiv mit diesem Jubiläum beschäftigt hat. Das ist Thomas Lader. Hallo Thomas.
Hallo Niklas.
Sag doch einmal, wer bist denn du eigentlich?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Auf meiner Visitenkarte steht Leiter Medien und Vertrieb. Also ich bin beim Verlag beschäftigt, der hinter dem Rundblick steckt. Und meine Kernaufgaben bestehen darin, unsere Abonnenten im Blick zu behalten, dafür zu sorgen, dass technisch alles halbwegs rund läuft, wie man sich das zumindest wünscht. Und ja, diverse Sonderprojekte noch drumherum. Bin so das Bindeglied zwischen euch als Redaktion und der Geschäftsführung und kümmere mich um alle möglichen Dinge und hoffe immer, dass ihr vor allem zufrieden seid und dass alles funktioniert. Dann bin ich nämlich auch zufrieden.
Jetzt stelle ich mich nochmal kurz selber vor. Ich bin Niklas Kleinrichter. Ich bin einer der vier Redakteure hier beim Politikjournal Rundblick. So, und jetzt haben wir die Vorstellung hinter uns gebracht. Thomas, du bist Anfang des Jahres ins Archiv hinabgestiegen, sage ich mal sehr bildlich gesprochen. Du bist eingetaucht in die Rundblick-Vergangenheit. Wie hast du dich denn da orientiert? Wo hast du angefangen?
Das ist tatsächlich sogar schon etwas länger her. Ich glaube, das erste Mal im Archiv waren wir Ende August 2023. Denn wir wussten letztes Jahr schon, oh, da kommt was auf uns zu. Der Rundblick wird 60 Jahre alt und wir wollten dieses ganze Jahr ein wenig einfärben in dieses doch bemerkenswerte Jubiläum und haben uns irgendwann Mitte 2023 überlegt, naja, wir haben ein großes Archiv, wir haben 60 Jahre Rundblick-Historie hinter uns, da müssen wir mal was draus machen. Und die Idee war dann, dass wir ein Buch produzieren und aus jedem Erscheinungsjahr des Rundblicks, also seit 1964, einen Text auswählen, kuratieren, der so ein bisschen sinnbildlich für dieses Jahr stand oder so das Ereignis des Jahres war oder irgendwas, was Besonderes passiert ist. Und diese Texte dann einmal zusammensuchen und nochmal aus heutiger Perspektive einordnen und eben zusammenstellen, sodass daraus ein Rückblick auf 60 Jahre Landespolitik entstanden ist durch die Brille des Rundblicks. Und die Texte sind auch alle noch im Originalzustand geblieben, was mitunter auch ganz spannend war, weil wir ja diverse Rechtschreibreformen unter anderem auch hatten. Also wer jetzt diese Texte aus heutiger Perspektive liest, der wird da nochmal ein Das mit SZ oder dergleichen finden. Und wir wollten so originalgetreu wie möglich lassen, aber natürlich auch trotzdem aus heutiger Perspektive nochmal drauf schauen, warum war dieses Ereignis damals wichtig, warum haben wir uns dafür entschieden, warum steht das in irgendeiner Art und Weise für dieses Jahr.
Und hast du da jetzt alle 200 noch was Ausgaben pro Jahr durchgeblättert, bis du mal einen guten Artikel gefunden hast oder woran hast du denn festgemacht, wonach hast du gesucht?
Oh ja, das ich denke gerade wieder zurück an diese Phase, als ich mit unserer wunderbaren Redaktionsassistentin Sina dann gemeinsam in der Landesbibliothek war, beziehungsweise in der Landesbibliothek gibt es ein Archiv des Rundblicks seit Ausgabe 1. Und das war schon eine Menge Arbeit. Also wir haben einige Wochen dort verbracht, haben durch die Archive gestöbert. Natürlich schaut man sich jetzt nicht jede Ausgabe einzeln an. Wir haben vorher hier in der Redaktion gesprochen, was waren Ereignisse, die wichtig sind, die wir nochmal im Rundblick gezielt suchen wollen. Und bei manchen Jahren haben wir uns da mit konkreten Daten dran gewagt. Also haben jetzt nicht von Januar bis Dezember alle Rundblick-Ausgaben gelesen, wenn wir wussten, im Juli oder im August, da war irgendwas Spannendes, da hat der Rundblick bestimmt im Jahr 1972 drüber berichtet. Dann konnten wir etwas gezielter suchen. Aber ich muss auch sagen, dass nicht jedes Ereignis, was wir aus heutiger Perspektive spannend finden, auch damals im Rundblick abgebildet war. Und es gab dann so doch die manche Überraschung und das eine oder andere Mal müssten wir ein wenig weiter nach links oder nach rechts ausscheren und dann Alternativen suchen. Aber nein, wir haben nicht alle Ausgaben durchgeblättert. Das wäre echt sehr, sehr viel mehr Arbeit gewesen. Also wir sprechen hier von mehr als 14.000 Ausgaben zu Beginn des Jahres. Am 1. Januar waren es genau 14.512 Ausgaben aus 60 Jahren Rundblick. Und nein, das hätte den Rahmen gesprengt, da jede einzelne durchzublättern. aber wir hatten schon sehr viele Ausgaben in den Händen.
Aber du hast gerade gesagt, ihr habt dann nach einem Ereignis gesucht und es nicht gefunden, weil der Rundblick nicht darüber berichtet hat. Was war denn das beispielsweise?
Oh, das weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht mehr ganz genau, aber in ein, zwei Fällen kam uns die Sommerpause des Rundblicks ein wenig in die Quere. Wir machen ja aktuell auch in den Sommerferien eine etwas längere Pause. Das haben wir auch schon vor 20, 30, 40 Jahren gemacht und da gab es so ein, zwei Ereignisse, die in diese Sommerpause fielen. Also da hat der Rundblick einfach nicht drüber berichtet. Oder ja, Ereignisse, die aus heutiger Perspektive einfach rückblickend doch interessanter zu sein scheinen, als sie damals für die Redakteure, die den Rundblick gemacht haben, waren. Weiß ich jetzt nicht mehr im Detail, was das war, weil es zu viele Ereignisse an sich waren. Aber wir haben das dann alles in der Redaktion nochmal besprochen, haben geschaut, okay, was gibt es für Alternativen? Und das waren so die Momente, wo man dann auf einmal doch nebeneinander sitzt in der Bibliothek stundenlang und dann im Archiv blättert für ein konkretes Jahr und jeden Rundblick liest, zumindest die Überschriften überfliegt und dann gemeinsam schaut, okay, ist das vielleicht spannend oder hatten wir das auch nicht auf dem Zettel? Das kann es ja auch geben, dass es große Themen gab in der jeweiligen Zeit, die wir heute aber nicht mehr auf dem Schirm haben. Das kam ein, zwei Mal vor, haben es auch einige Sachen ins Buch geschafft. Aber insgesamt war das doch schon eine Heidenarbeit. Also wir saßen wochenlang in der Bibliothek.
Heute kann es übrigens nicht mehr passieren, dass in der Sommerpause etwas Wichtiges in der Politik passiert und der Rundblick nicht drüber berichtet. Denn wir haben natürlich mit der Landespolitik abgeklärt, dass die Rundblick-Sommerpause, da muss auch schon Rücksicht drauf genommen werden.
Und gerade in Anbetracht der aktuellen Jahreszeit auch in der Weihnachtspause bitte.
Die erste Ausgabe des Rundblick Niedersachsen, wie er ja damals noch hieß, noch kein Politikjournal, datiert auf den 1. Januar 1964. Was hat Niedersachsen denn damals beschäftigt?
In der allerersten Ausgabe des Rundblicks, wir sagen ja heute Politikjournal Rundblick, damals war es noch eine Korrespondenz für Politik, Wirtschafts- und Sozialfragen. Das war so die ursprüngliche Idee des Rundblicks. Und das allererste Thema war eine Aufbaugesellschaft für die Uni Göttingen. Die Herausforderung damals war, dass die Uni unglaublich gewachsen war und gerade im medizinischen Bereich gab es keine Kapazitäten. Also da wurden Vorlesungen, mussten außerhalb des Gebäudes an sich stattfinden. Es gab viel mehr potenzielle Studierende als wirklich Platz auf dem Campus. Und die Frage war, wie wollen wir jetzt diesen Ausbau der Universität regeln. Und das ist ja ganz spannend, weil wir uns auch heute, 60 Jahre später, wieder mit genau diesen Fragen beschäftigen. Braucht es eine Aufbaugesellschaft? Wer hat da den Hut auf? Wer führt alle, die da an diesen Entscheidungen beteiligt sind, zusammen? Wer ist sprach- oder sprechberechtigt, um Entscheidungen zu treffen und diese dann auch zu vertreten? Also das war ganz interessant, dass wir gleich in der allerersten Ausgabe vom 1. Januar 1964 ein Thema auf dem Tisch hatten, wo wir uns dachten, ach Mensch, das ist ja interessant, das beschäftigt uns und ja auch die Landespolitik heute noch. Genau, das war die erste Ausgabe des Rundblicks. Es gab noch einen Artikel zum Milchpfennig, also auch die Landwirtschaft, damals schon ja sehr im Fokus des Rundblicks und ja insgesamt sehr interessant, da zu stöbern.
Zwei Themen gibt es oder gab es damals im Rundblick. Wie sah denn dieser Rundblick aus? Was war das, was der Kunde da bekommen hat?
In der Anfangszeit des Rundblicks wurde der Rundblick ja noch per Post verschickt. Das ist ja aus heutiger Perspektive total eingestaubt. Gott sei Dank auch zu Recht. Der Rundblick erschien auch damals schon werktäglich, wurde aber eben per Post verschickt, sodass wir auch immer so einen zeitlichen Versatz hatten. Wir waren doch mehr eine Tageszeitung mit sehr spezifischen Themen. Da haben wir uns im Vergleich auch, im Vergleich zu damals schon deutlich weiterentwickelt. Und der Rundblick war damals eigentlich gar nicht so doll anders wie heute, was die Themenauswahl betrifft, was das Design und die Verbreitungsmöglichkeiten betrifft, deutlich anders. Es gab keine Fotos im Rundblick. Ich glaube, die Fotos haben wir auch erst, wann war das, 2009?
Die gibt es noch gar nicht so lange, genau. Die sind im Dezember 2019 erst in den Rundblick gekommen. Ja, vorher war das alles fotofrei.
Ja, warum eigentlich so spät?
Warum so spät? Also im Ursprung war es natürlich, es war kein hochglanzgedrucktes Produkt. Also es war ja, im Prinzip war der Rundblick ja viele Jahrzehnte lang ein A4-Papier einmal gefaltet und maximal viel Text drauf, damit man viel Information transportieren konnte. da brauchte man keine Bilder. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte ja auch lange keine Bilder. Ich glaube, ein bisschen war es auch so dieser Ansatz, wir fokussieren uns auf das geschriebene Wort, auf die Information und nicht so auf die Bebilderung. Und ja, die Bilder kamen da, also da war ich dann ja auch schon beim Rundblick und als wir dann schon auf dem digitalen Vertriebsweg waren, gab es natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, ohne jetzt viel Farbdruck machen zu müssen, dass man einen bebilderten Rundblick haben kann. Aber wir haben damals noch mit der Dateigröße gekämpft. Das war am Anfang die Überlegung, dass wir dachten, wenn wir da jetzt viele Bilder reinmachen, dann wird das plötzlich ganz groß und wir senden das ja raus und die Leute wollen das vielleicht unterwegs, wenn sie in der Bahn sitzen, runterladen können. Also darf die Rundblickdatei nicht so gigantisch werden. Ja, aber dann haben wir eben, also gibt es ja Möglichkeiten, das zu machen. So, und dann haben wir es eben mal ausprobiert. Und etwas, was in der Testphase für uns wichtig war, damals war zu schauen, wie aufwendig ist es denn, Bilder zu finden. Man muss ja also entweder selber Fotos machen oder eben dann Bilder kaufen. Schaffen wir das in dem kleinen Team dann noch on top, neben dem Schreiben der vielen Artikel, dann auch noch eine Bildauswahl zu treffen, eine Bildredaktion im Prinzip zu haben und das dann auch noch zu gestalten, zu setzen. Und haben wir dann hinbekommen. So, und seitdem kamen ja auch ein paar mehr Bilder und die Reaktion der Leserinnen und Leser war ganz positiv. Und ich glaube, jetzt kann sich niemand mehr daran erinnern, dass es noch vor 5 Jahren, glaube ich, gar keine Bilder im Rundblick gab.
Ich finde, das ist ja eine sehr gute Entwicklung. Zum einen, wir werden mit so vielen audiovisuellen Inhalten konfrontiert. Und auch im journalistischen Bereich finde ich es wichtig und richtig, von Terminen oder von Ereignissen auch Bilder mitzuliefern. Das schafft eine deutlichere Nähe auch zu dem Ereignis für den Leser und ist heutzutage einfach nicht mehr wegzudenken. Also jetzt auch gerade beim Buchprojekt war es erstaunlich schwierig, Fotos aufzutreiben aus den 70er, 80er Jahren. Wir hatten zum Glück mit der dpa starken Partner an der Seite, der uns da wirklich massiv geholfen hat bei der Suche und bei der Recherche und auch bei der Lizenzierung von Fotos, sodass wir auch Ereignisse aus den 60er Jahren rückblickend zumindest nochmal bebildern konnten. Und auch für jemanden, der nicht so alt ist wie der Rundblick, das ist ja auch erstaunlich, also wir zwei zusammen sind ja nur ein paar Jahre älter als der Rundblick insgesamt, auch wichtig, da nochmal Bilder zu sehen von diesen Ereignissen. Wenn ich jetzt an das Konkordat denke, also ein Vertrag zwischen der katholischen Kirche und dem Land Niedersachsen, in dem viele Dinge gerade auch in der schulischen Bildung von Schulen in kirchlicher Trägerschaft geregelt wurden. Das finde ich schon spannend, wenn man da sieht, wie so ein Dokument unterschrieben wird. Also nochmal ein historisches Dokument, was mich als Betrachter deutlich näher an diesem Ereignis dran teilhaben lässt. Und ich finde deswegen diese Entwicklung, dass wir es auf Fotos setzen, sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig.
Ich finde, es braucht jetzt nicht jedes Symbolbild, um irgendeinen Artikel zu illustrieren, aber gerade die Gesichter der handelnden Akteure finde ich schon wichtig, mal abzubilden, auch weil man sie dann ja mal wieder sieht, wiedererkennt. Und wir berichten ja so speziell über die Landespolitik hier in Niedersachsen. Da sind halt auch mal Namen im Rundblick von Personen, die nicht jeder kennt, nicht jeder zuordnen kann. Und wenn wir dann aber da mal ein Foto daneben setzen, gerade in unserer berühmten Personalienspalte, finde ich das schon ganz sinnvoll. Oder gerade wenn jemand neu in eine Position kommt, dass, wenn man den dann beim nächsten Empfang sieht, auch gleich sagen kann, ah ja, das Gesicht habe ich schon mal im Rundblick gesehen, finde ich gut.
Ja, sehr, sehr wichtig, ja. Es gab übrigens ein Ereignis aus dem Jahr 1982. Da hätte ich gerne ein Foto gesehen, einfach um es mal selbst einordnen zu können. Wir haben im Buch so 2 Doppelseiten mit der ein oder anderen Kuriosität aus 60 Jahren Rundblick. Ich meine, es bleibt natürlich auch nicht aus, dass sich der Rundblick mal vergaloppiert oder ja.
Was? Sowas passiert beim Rundblick?
Ja, ja, hin und wieder mal. Es gab Tageskolumnen, da haben Automobilforscher vorhergesagt, dass wir uns im 21. Jahrhundert auf Instrumenten fortbewegen, die durch Laserstrahlen und sowas angetrieben werden. Da kann man sich zumindest jetzt rückblickend schon fragen, okay, gut, was stimmte damals nicht? Aber
kreativ war man.
Man war kreativ. Jedenfalls wissen wir heute, dass das nicht der Fall ist. Es gab aber auch eine Kuriosität aus dem Jahr 1982. Da hat die Kripo Niedersachsen einen Kalender rausgebracht. Und zwar sollte das Thema auch, ich glaube, Einbruchsprävention sein. Und die Motive dieses Kalenders waren sehr barbusig. Dann nenne ich das jetzt mal. Und es wurde sogar Landtagsthema. Also es gab eine Debatte zu diesem Kalender, ob der denn sein müsse. Und die Kripo hat sich damals natürlich sehr gefreut, weil dieses Thema Einbruchsprävention dadurch eine große Plattform bekam. Aber es war wirklich eine spannende Landtagsdebatte auch darüber. Und es gab sehr viele Meinungen dazu, ob das denn in Ordnung sei oder nicht. Ne? Man muss jetzt immer dazu sagen, wir sind im Jahr 1982 unterwegs. Da war das alles noch ein bisschen anders, ein bisschen lockerer. Und es war sehr interessant, weil ich dann im Innenministerium angefragt habe, ob es irgendwo in den Archiven noch diesen Kalender gab. Den gab es leider nicht. Also falls der noch bei unseren Zuhörern hier vielleicht irgendwo zu Hause hängt. Mich würde einfach mal aus rein journalistischer Neugier interessieren, worüber wir da genau sprachen und somit auch wieder die Brücke bauen zum Thema audiovisuell das Ganze miterleben, selbst einordnen können. Das war nur eine von vielen Kuriositäten, die uns auch bei dieser wochenlangen Recherche begegnet war.
Und wie hat das Innenministerium reagiert, als du diese Anfrage gestellt hast?
Es gab erstmal eine sehr charmante Antwort, dass man sich bemühen werde und nochmal nachfragen werde in den Archiven. Und ein paar Tage später gab es dann das Feedback, dass leider nichts mehr zu diesem Kalender gefunden werden konnte. Ob das jetzt tatsächlich so war oder ob man sich da diese rückblickende Peinlichkeit vielleicht ein wenig ersparen wollte, das weiß ich nicht. Aber ich vertraue da dem Innenministerium, dass sie alles Menschenmögliche durchsucht haben in ihren Archiven und dieser Kalender dabei eben nicht dabei war.
Ist im Giftschrank gelandet. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Erscheinungsform gesprochen, wie die sich verändert hat von dem kleinen schreibmaschinengeschriebenen Faltblatt im Prinzip, was der Rundblick früher war, zu dem digitalen Produkt, das der Rundblick heute ist. Ein PDF wird 5-mal die Woche verschickt, hat eine Tageskolumne vorgeschaltet, also im E-Mail-Format, hat Podcasts eingebunden, wir haben Social Media. Da hat sich ja auf der Seite schon eine ganze Menge getan, die man sich natürlich vor 60 Jahren nicht mal hätte träumen können. Aber bei deiner Recherche im Rundblick-Archiv, was würdest du denn sagen, wie hat sich der Rundblick auch inhaltlich weiterentwickelt, verändert?
Definitiv. Es wäre ja schlimm, wenn er sich gar nicht weiterentwickelt hätte, sondern wenn wir nach wie vor inhaltlich so berichten würden wie Ende der 60er oder in den 70er Jahren. Was ganz besonders aufgefallen ist, ist eben, dass die Sprache eine andere war. Also gerade der Rundblick der 70er und 80er Jahre, als Helmut Rieger Chefredakteur war, der hatte ein Faible für Sprache. Das hat man gemerkt. Also die Texte waren weniger journalistisch, sie hatten schon eher einen fast künstlerischen Anspruch. Also wenn man die heute liest, dann muss man da manchmal doch nochmal zwei, drei Sätze zurückspringen und nochmal drüber lesen, weil es nicht unbedingt darum ging, da Informationen zu transportieren, sondern es auch ein wenig, ich glaube, er wollte auch zeigen, dass er ein Sprachgenie war. Und das hat sich definitiv verändert. Also ich würde behaupten, wir sind heute...
Wir sind immer noch Sprachgenies.
Wir sind also immer noch bitte. Sprachgenies, ja, aber die Information steht im Vordergrund. Und nicht mehr das eigene Ego und das Bedürfnis, mit möglichst langen Schachtelsätzen zeigen zu wollen, dass man einen Satz auch über 4 Zeilen strecken kann oder noch mehr und dennoch auf irgendeine Art und Weise da noch das Ende findet. Das hat sich sehr geändert. Was sich auch geändert hat, ist die inhaltliche Ausrichtung des Rundblicks. Ich hatte das Gefühl, dass gerade in den 70er, 80er Jahren deutlich mehr auch versucht wurde, mit dem Rundblick in die Politik einzugreifen. Dass da auch Politik mit gemacht wurde, mit den Themen des Rundblicks. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir heute breiter inhaltlich aufgefächert sind. Ich habe das ja gerade schon erwähnt, der Rundblick fing an als Korrespondenz für Politik, Wirtschafts- und Sozialfragen. Und in der Zwischenzeit ist das ein wenig abhanden gekommen, gerade das Thema Wirtschaft und Sozialfragen sogar noch stärker. Wir waren sehr nah an dem Landtagsgeschehen dran, aber dass es noch viel drumherum gibt, viele Interessensverbände, die auch Meinungen zu Themen haben, die auch wichtig sind für das Miteinander und für den politischen Austausch und für die Meinungsbildung im Land, das wurde ein wenig weniger. Und ich habe das Gefühl, dass wir heutzutage mehr denn je wieder näher an diesen Wirtschafts- und Sozialfragen sind und nicht ausschließlich beim Landtagsgeschehen selbst und bei vielleicht auch den ein oder anderen Schachpartien im Landtag, gerade vor Landtagswahlen. Es waren ja auch immer sehr spannende Berichterstattungen rund um Landtagswahlen. Und das finde ich insgesamt ganz gut. Ich glaube, wir bilden jetzt eine breitere Facette oder viele breitere Facetten der Gesellschaft ab. Und das finde ich definitiv richtig und wichtig, dass der Rundblick sich dann selbst nicht zu sehr einengt.
Karrieren, Krisen und Kontroversen, Meilensteine der niedersächsischen Landespolitik, so der Titel des Buchs, das man für 36,90 erwerben kann. Erschienen ist es in unserem Verlag, in der Dreiquell Mediengruppe, und bestellen kann man es auf unserer Internetseite. Den Link dazu stelle ich einfach mal in die Shownotes, dann kommt man am schnellsten hin. Ansonsten schaut mal bei rundblick-niedersachsen.de nach. Aber wir wollen ja nicht nur zurückschauen in die Vergangenheit, nicht nur 60 Jahre Landespolitik und 60 Jahre Politikjournal Rundblick betrachten, sondern auch ein bisschen nach vorne schauen. Bei unserer Jubiläumsfeier im Sommer haben wir das getan. Da hatten wir zum Beispiel Sascha Lobo zu Gast, der deutsche Digitalpionier, hat uns da einiges über die Zukunft des Journalismus angesichts von künstlicher Intelligenz zum Beispiel mit auf den Weg gegeben. Und bei mir ist da ganz besonders hängen geblieben, dass er meinte, man solle voranscheitern. Ich fand diesen Begriff des Voranscheitern so toll. Gemeint ist ja, dass man nicht immer alles hundertprozentig perfekt planen muss und erst dann in die Umsetzung kommt, sondern dass man einfach mal anfängt, auch wenn man nicht genau weiß, wie das jetzt funktioniert. Anfangen, ausprobieren, dann scheitert man vielleicht mal, aber aus dem Scheitern kann man dann ja wieder lernen und dann macht man es beim nächsten Mal eben besser. Gerade in dieser Umbruchzeit, in der wir jetzt gerade sind, in der jetzt auch die Medienlandschaft oder die Medien allgemein sind, glaube ich, ist das ein ganz guter Ratschlag, dass man den Mut hat, voranzuscheitern und den Mut hat, dass nicht alles perfekt funktionieren muss, aber man schaut mal, wie es gehen kann. Was hast du so mitgenommen von diesem Blick in die Zukunft?
Ich bin da total bei dir. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir nicht nur nach hinten gucken, sondern eben uns auch heute schon mit dem Morgen beschäftigen. Also das Thema KI ist ja bei uns auch schon mehrfach hier aufgekommen. Wir haben uns mal innerhalb der Redaktion ausgetauscht, was für Möglichkeiten es gibt. Wir haben Meinungen ausgetauscht, wie wir das finden. Und wir als Rundblick beziehungsweise auch Verlag dahinter, wir arbeiten kontinuierlich daran, uns zu verbessern und eben auch die Möglichkeiten, die uns da geboten werden, zu nutzen. Und was Sascha Lobo gesagt hat, dieses schöne Wort voranscheitern, das finde ich wirklich sehr grandios, das soll uns ja auch motivieren, Dinge zu machen. Das soll dafür sorgen, dass wir keine Angst davor haben, mal einen Fehler zu machen. Denn wenn wir diese Fehler nicht machen, können wir auch nicht daraus lernen und wir müssen auch Fehler als Möglichkeiten begreifen, daraus zu lernen. Und ich habe das Gefühl, dass es in vielen Medienhäusern allmählich abhanden kommt, diese Mentalität. Also Medien erfüllen ganz oft so einen Selbstzweck. Und das kann und darf nicht das Ziel des Rundblicks sein. Also wir machen ein Produkt für unsere Leserinnen und Leser. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ganz nah dran an der Landespolitik und wir wollen, dass diese Themen, die im Landtag besprochen werden, die aber auch in Interessensverbänden stattfinden, dass sie eine möglichst breite Leserschaft finden. Und wir geben unser Bestes dafür. Wir haben auch schon die eine oder andere technische Veränderung vorangebracht. Also vieles davon haben die Leserinnen und Leser ja auch schon mitbekommen. Aber ganz vieles passiert auch im Hintergrund, was jetzt so meine Bereiche betrifft, was jetzt die Abrechnung von Abos betrifft oder generell das Kundenmanagement. Als wir anfingen, den Rundblick zu machen, gab es ein kleines rotes Büchlein, in das händisch Kundennummern eingetragen worden sind. Und ich werde an dieser Stelle jetzt lieber nicht verraten, bis wann dieses Buch State of the Art war, bevor wir angefangen haben, uns da digitaler aufzustellen. Und natürlich passieren da auch mal Fehler. Und deswegen finde ich dieses Wort voranscheitern so, so richtig und zutreffend, weil viel Potenzial nicht ausgeschöpft wird, weil an den gewissen Stellen, an denen Entscheidungen getroffen werden müssen, eine Angst vor Fehlern herrscht. Ja, auch der Rundblick hat mal Fehler gemacht. Auch bei uns ist es mal passiert, dass der Rundblick nicht pünktlich erschien oder auch mal gar nicht. Oder wenn ich 4, 5 Jahre zurückdenke, sind unsere Server mal abgebrannt, inklusive Backups. Und wir konnten deswegen den Rundblick 2, 3, 4 Tage, ich weiß es nicht mehr so genau, überhaupt nicht rausschicken. Ja, das passiert, aber das ist wichtig für den Prozess. Also hätten wir nie das oder wären wir nie das Risiko eingegangen, auch mal Fehler zu machen, würden wir den Rundblick nach wie vor per Post verschicken und er würde immer mindestens einen Werktag später bei den Leserinnen und Lesern ankommen. Und das ist heutzutage nicht zeitgemäß. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall schauen, was ist das nächste Ding? Wie können wir uns verbessern? Wie können wir Strukturen verbessern und schlussendlich damit auch den Rundblick zukunftssicher aufstellen?
Dieser Schritt hin zu einer E-Mail, über die der Rundblick verschickt wird, finde ich schon sehr innovativ. Das liegt für uns jetzt schon Jahre zurück und eine Transformation, die gerade die Zeitungslandschaft durchmacht, haben wir ja schon, da sind wir schon lange einen Schritt weiter gewesen. Das finde ich total entlastend. konnten wir halt auch machen, weil wir ein anderes Vertriebsmodell haben. Also den Rundblick kauft man nicht am Kiosk und der ist auch nicht für, ich sage ja immer, nicht für Oma Erna. Die Tageszeitungen, die jetzt gerade umstellen müssen und versuchen mit Tablets, die sie on top mit verschenken, ihre Leserinnen und Leser zu halten, ohne dass sie noch eine gedruckte Tageszeitung in die Welt rausschicken müssen, was für die Zeitung ja ein Zuschussgeschäft ist. Also wenn man für 2 Euro noch was eine Tageszeitung abonniert hat, ist damit ja nicht mal die Zustellung mehr refinanziert. Und diese Probleme haben wir ja schon gar nicht mehr. Das finde ich ganz grandios, dass wir uns jetzt nämlich schon um die nächste Baustelle kümmern können. Und da war ja dieses Jahr, dieses Jubiläumsjahr für uns ein Jahr der Innovation. Du hast schon das Bezahlsystem angesprochen, das ist ja ganz viel, was da gerade im Hintergrund läuft. Das ist für uns nochmal eine große Umstellung, auch dass man perspektivisch dann Einzelartikel kaufen kann auf unserer Website. Aber auch mit der Sommerpause oder mit dem Ende unserer Sommerpause, mit dem Jubiläumsfest, kam dann ja auch die Umstellung bei uns hier redaktionsintern, dass das Rundblick-PDF jetzt automatisiert erstellt wird. Das hat noch nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber mit einer sehr klugen Automatisierung. Es sieht jetzt so aus, dass nicht mehr ein Redakteur täglich den Rundblick zusammenbastelt. Wir haben ja schon über die Bilder gesprochen. Irgendwann wird das ja ganz schön friemelig, wenn man jeden Tag so ein 8- bis 11-seitiges PDF zusammensetzen muss mit Text und Bild und Bildunterschrift und alles muss funktionieren. Jetzt setzen wir die Texte halt nur noch auf der Website und klicken einmal auf den Knopf und dann baut sich innerhalb von ein paar Minuten das PDF, das dann der Endkunde beziehen kann, von selbst auf. Und so haben wir gleich beides gemeinsam gedacht, also Website und auch hier Podcast und unsere digitalen Angebote mit dem klassischen Rundblick-Endprodukt sind eng miteinander verzahnt und für uns ein Riesenschritt in die Zukunft. Wir haben ganz viel Zeit dadurch gewonnen, aber gleichzeitig haben wir von der Ästhetik her, von dem Produkt her, immer noch das, was unsere Leserinnen und Leser schon kennen, schon schätzen und die haben nach wie vor den gleichen Lesegenuss. Also für mich war das ein super Jahr.
Ja, definitiv. Also gerade die Veränderung, was jetzt die Generierung des PDFs betrifft, war für euch Redakteure, glaube ich, eine enorme Erleichterung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also diese Zeit, die wir dadurch gewonnen haben, können wir jetzt eben dafür investieren, dass wir intensiver oder noch mehr Geschichten recherchieren können, noch mehr Gespräche führen können. Das, was ja eigentlich unseren Job ausmachen sollte. Und dass man dann da mehrere Stunden noch die Texte zusammensetzt und doppelt und dreifach arbeiten muss. Einfach unnötig und total gut, wenn wir jetzt eben die Digitalisierung, die ja auch Nachteile bringen kann, klar, aber hier haben wir sie total zu unserem Vorteil genutzt und zum Vorteil des eigentlichen Produkts, dass der Journalist wieder journalistisch arbeiten kann.
Ja, also gerade solche administrativen Tätigkeiten zu vereinfachen, ist das A und O. Das ist sollte der erste Schritt sein zur Verbesserung der Workflows und gerade auch zum Umgang mit den Kapazitäten, die man hat. Ich finde es allerdings auch problematisch, wenn ich sehe, dass in anderen Medienhäusern mittlerweile Nachrichten komplett durch KI generiert werden. Und natürlich gibt es ja immer einen Disclaimer, ne? Dieser Artikel wurde durch eine künstliche Intelligenz erstellt. Aber trotzdem ist das nicht die Aufgabe von Medienhäusern. Also ich erwarte immer noch, dass da Journalisten sitzen, dass Journalisten Geschichten aussuchen, dass sie diese mit eigenem Verstand umformulieren oder vielleicht noch weiter recherchieren, weitere Meinungen dazu einholen. Also das ist eine Entwicklung, die ich aktuell noch etwas skeptisch betrachte, weil es sich viele zu einfach machen. Nur weil es KI gibt, muss man sie nicht in jedem Lebensbereich nutzen. Und gerade im Journalismus finde ich das enorm wichtig, dass da zumindest der menschliche Anteil immer noch gigantisch groß ist an der Arbeit und an dem, was man dann schlussendlich auch veröffentlicht.
Ja, muss man nochmal genauer hinschauen, vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle, wie unterschiedliche Medienhäuser da vorgehen. Also was ich schon gehört habe, ist, dass die Journalisten einen Text schreiben, im Prinzip für die Internetseite und dann gibt es eine KI, die daraus die gedruckte Zeitung layoutet, also wirklich die Texte nimmt, zusammenfasst, einkürzt, Bilder sucht, Bildunterschriften aus dem Text heraus generiert, dass da halt ganz viel schon eingespart wird. Das ist ja etwas, was wir hier noch nicht machen, aber also bewusst auch nicht so haben wollen. Und dann ist ja ein zweiter Schritt, wo KI eingreifen kann, bei der Priorisierung. Was steht denn auf der ersten Seite? Was steht auf 2, 3? Wie wird die Internetseite aufgebaut? Welche Artikel sind wo? das geht ja schon relativ lange so, dass es dann nach Klickzahlen geht. Was viel geklickt wird, kommt dann weit nach oben, kommt dann weiter ins Blatt. Da bin ich ganz froh, dass wir so nicht arbeiten, nicht arbeiten müssen, sondern dass wir hier als Redaktion die Entscheidung treffen, was ist für uns die Top-Meldung, das wichtige Thema, was braucht auch ein bisschen mehr Platz, dass wir uns da eben auch keine Zeichenbegrenzung setzen. Das ist ja auch noch so ein Rundblick-Spezifikum. Alles, was noch in eine Tageszeitung gedrückt werden muss, hat irgendwo mal einen Cut. Wir können noch viel stärker selber entscheiden, was unserer Meinung nach wichtig ist. Das ist ja auch eine wichtige journalistische Tätigkeit. Nicht immer nur aufschreiben, was passiert ist, sondern auch auswählen. Und das möchte ich mir gar nicht von der KI nehmen lassen. Also die kann mich gerne bei vielen Sachen unterstützen. Auch das gibt es ja bei anderen Zeitungen, dass es so ein Chatbot im Prinzip schon gibt, der bei der Recherche mithilft. Alles gut, aber wir müssen gut im Blick haben, was geht und dann selber noch auswählen, ob wir das wirklich wollen. Man muss nicht alles machen, nur weil es geht.
Ja, definitiv. Ich habe gerade noch so einen Spruch aus dem Studium im Ohr gehabt, als du das erwähntest, so nach dem Motto, komisch, dass immer so viel passiert, wie in die Tageszeitung passt, bei uns beim Rundblick. Der Rundblick ist so lang, zwischen 8 und 11 Seiten in der Regel, du hast es gerade erwähnt, je nachdem, was passiert. Und wenn wir das Gefühl haben, dass ein Thema ein wenig Länge vertragen kann, weil es umfangreich ist oder weil viele Personen zu Wort kommen sollen, dann soll das auch weiterhin so bleiben. Also das ist ein wichtiges Spezifikum des Rundblicks, an dem in Zukunft auch nicht gerüttelt werden soll. Wir werden weiterhin am Rundblick arbeiten, die eine oder andere Sache mal ausprobieren, versuchen uns voranzuscheitern. Aber das ist mir eben auch enorm wichtig, dass wir die Vorteile, die wir haben im Vergleich zur regulären Tageszeitung, auch für uns zu nutzen wissen. Und das ist eben einer der ganz, ganz großen Vorteile.
Ja, jetzt haben wir so viel über Tageszeitung gesprochen. Das sind wir ja gar nicht so richtig. Also der Rundblick hat schon sehr lange keine Spalten mehr und keine feste Seitenzahl. Eigentlich sind wir ja eher das, was man gerade in Berlin vielfach jetzt beobachten kann. Newsletter, Briefings, Verticals genannt, boomen gerade seit ein paar Jahren. Da gab es von Gabor Steingart das Pioneer Briefing. Das war so ziemlich das Erste, was so eingeschlagen hat. Und dann gibt es inzwischen von der Süddeutschen Zeitung das SZ-Dossier. Es gibt Politico, es gibt Table Briefings. Tagesspiegel war auch früh mit dabei. Im Prinzip das, was wir jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten machen. Man richtet sich aus an einer kleinen, zugespitzten Entscheider-Zielgruppe, die man mit seinen Nachrichten erreichen möchte. Man erreicht sie täglich, man erreicht sie direkt über eine E-Mail oder über eine App. Und es ist von oben nach unten durchgeschrieben, also wie so eine E-Mail eben funktioniert und danach priorisiert. Und ich finde es ganz interessant, dass sich dort gerade durchsetzt, was wir schon so lange machen. Auf der anderen Seite setzt es uns jetzt ein bisschen unter Druck. Die haben uns jetzt eingeholt. Der Rundblick war immer vorne mit dabei. Jetzt setzt sich das Rundblickprinzip auch dort durch. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir wieder einen Schritt nach vorne kommen und vor die anderen kommen.
Ja, also zunächst muss man den Konkurrenten, die du gerade erwähnt hast, gratulieren, dass sie es geschafft haben, unser Geschäftsmodell auch erfolgreich möglich zu finden.
Die machen sogar Podcasts, ganz verrückt, oder?
Die machen sogar Podcasts, ja. Wir ja auch. Macht dir das eigentlich Spaß? Was findest du an Podcasts so spannend?
Was finde ich an Podcasts so spannend? Also wir haben ja zwei Streams. So, wer hier jetzt gerade zuhört, hört Niedersachsen im Blick. Das ist ja immer so ein bisschen, wir in der Redaktion reden mit uns selbst und reden über das, was gerade so passiert. Da finde ich nochmal interessant, dass wir damit eben eine andere Zielgruppe erreichen können. Wir können ein bisschen Einblick geben in, was ist eigentlich Rundblick, wer ist Rundblick, wer sind da die Köpfe und was treibt uns um und wie blicken wir auf die Themen, was ja nicht in jedem Artikel so durchscheint, aber wir sind so, ja, Politik-Nerds mit Leib und Seele und da kann man hier das mal ganz gut vertiefen und ich glaube, die uns da regelmäßig hören, die ticken genauso. So, und Politik-Nerds ist schon dann das Stichwort. Wir haben noch den zweiten Kanal, den sehr viel älteren, den Politik-Nerds-Podcast, wo wir immer einen Gast im Prinzip hier im Studio haben, einen externen, einen Minister, einen Verbandsvertreter, einen Landtagsabgeordneten und da nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit, um zu sprechen. Irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten, so in der Regel. Und da finde ich sehr schön, dass man eben unaufgeregt mal ein Thema diskutieren kann, dass wir tiefer einsteigen können und auch mal ganz, also einen Gedanken länger ausformulieren können. ich kriege auch mit, dass die Politikerinnen und Politiker sowas schätzen, weil sie natürlich gelernt haben, on point zu formulieren, damit das beim NDR gut ausgestrahlt werden kann oder bei all den anderen Kolleginnen und Kollegen, die Fernsehen und Radio machen. Aber da muss man sich ja sehr kurz fassen. Dann ist es auch schnell zugespitzt. Und wir wissen ja, die Zuspitzung ist hilfreich, ja, muss auch manchmal sein. Aber viele Themen verdienen es doch, dass man sie mal ein bisschen ausführlicher diskutieren kann. Und da ist ein Podcast echt geeignetes Mittel. Und jetzt, neulich haben wir eine Folge aufgezeichnet zum Thema Wolf, was ja immer super kontrovers diskutiert wird. Und da freue ich mich gerade total. Da hatte ich zwei verschiedene Verbandsvertreter da, einer vom Landvolk, der andere vom NABU. Eigentlich konträre Position, aber wir haben uns da über eine Stunde echt gut unterhalten. Und das wird angehört, über eine Stunde, weil es genug Leute hier in Niedersachsen gibt, die das hören wollen. Und da gibt es echt gutes Feedback. Das finde ich sehr schön, dass eben gesagt wird, ja genau, es ist unaufgeregt, es ist aber trotzdem spannend, informativ. Und das hat mir viel Freude gemacht. Und dass es so angenommen wird, macht mir eben noch viel mehr Freude.
Ja, sehr schön. Wobei, ich finde es mittlerweile auch ein bisschen befremdlich, dass auch ein Bundeskanzler Olaf Scholz sich von Micky Beisenherz in Apokalypse und Filterkaffee befragen lässt. Also, ja, sie scheinen aus dem US-amerikanischen Wahlkampf gelernt zu haben, dass wichtige Polit-Podcasts auch nicht zu unterschätzen sind. Auch diejenigen, die etwas boulevardesker daherkommen. Da hatte ich noch so ein fremdelndes Gefühl, als ich das gehört habe, ehrlicherweise. Aber ich finde auch, dieses Medium-Podcast ist wunderbar. Gerade Medienschaffenden heutzutage, es ist ja eine Aufmerksamkeitsökonomie, die man irgendwie bedienen muss. Wir alle kennen das, wir werden bombardiert von Nachrichten und wir müssen uns tagtäglich irgendwie den Zugang auch zu unseren Leserinnen und Lesern oder hier Hörerinnen und Hörern erarbeiten und verdienen. Also es wäre arrogant zu glauben, dass nur weil wir jetzt 60 Jahre existieren, dass es auch die nächsten 60 Jahre so gehen wird. Und wir sind gezwungen, Inhalte anzubieten, die spannend sind. Wir sind gezwungen, Kanäle auszuprobieren, die heutzutage nachgefragt sind, wie beispielsweise Podcasts. Und es macht uns ja auch riesengroßen Spaß, also dir ja primär, du bist hier der Podcast-Minister beim Rundblick. Und es ist schön zu sehen, wie sich das entwickelt und auch, dass wir solche Ideen kurzerhand umsetzen können. Also ich weiß, du hast jetzt die Podcasts für quasi das erste Quartal 23 mit der Bundestagswahl schon mehr oder weniger durchgeplant. Also da wird ganz, ganz viel Spannendes auf alle zukommen, die uns hier gerne hören. Und das soll so bleiben und ich freue mich sehr über diese Entwicklung, ja.
Und wenn wir jetzt schon beim Ausblick auf das nächste Jahr sind und du hast ja schon das agile Rundblick-Team im Prinzip hier angesprochen, das ist, glaube ich, das, was uns jetzt für die nächsten Entwicklungsschritte, die kommen, stark macht, was uns als doch kleines Medienunternehmen in dieser Umbruchphase stärkt. Wir können vieles ausprobieren, wir können dieses Voranscheitern sehr viel einfacher umsetzen, als es vielleicht so ein großes Medienhaus machen kann, das doch eher ein großer Tanker ist. Den kann man nämlich immer nur ganz sachte in die eine oder in die andere Richtung lenken. Und wenn man einen anderen Weg eingeschlagen hat, dann kommt man dann nicht mehr so einfach wieder weg. Und wir können, glaube ich, hier beim Rundblick bei unserem kleinen, aber feinen Team ganz gut mal was Neues ausprobieren. Und wenn wir nach einem halben Jahr sagen, oh, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, können wir wieder was anderes machen. Podcasts sind da so eine Sache. Die hat der Martin Brüning hier mal angefangen und haben noch irgendwie, funktionieren immer noch ganz gut, ne?
Ja, und es macht uns auch Spaß und man kommt mit den Leuten wirklich deutlich besser ins Gespräch. Ich finde es total spannend. Also gerade Podcasts und was auch immer da als nächstes kommen wird. Wir warten quasi noch auf den nächsten Trend oder tüfteln hier schon in unserer kleinen Rundblickküche daran, um den Konkurrenten unserer Kollegen quasi die nächste Möglichkeit zu geben, uns zu kopieren. Da schauen wir einfach mal, was es sein wird. Aber klar, wir sind ein kleines Team und das Schöne ist, wir können uns auch Zeit lassen mit solchen Dingen in anderen Verlagen, wenn etwas nach 2, 3, 4 Wochen maximal nicht erste Früchte trägt oder in Befragungen positiv wahrgenommen wird oder, dann wird ja sofort die Sense angesetzt und das finde ich schade. Manche Dinge brauchen Zeit, manche Dinge müssen sich auch erstmal bei der Zielgruppe etablieren. Man verliebt sich nicht sofort in etwas Neues, was da auf einen zukommt und diese Zeit können wir uns nehmen. Ich habe das Gefühl, wir haben eine sehr dankbare Zielgruppe, die auch bereit ist, mal Neues auszuprobieren, seines Newsletter zu bestimmten Events. Ich denke an deinen letzten Landtagswahl-Newsletter, der unglaublich gut funktioniert hat. was eigentlich auch so eine Schnapsidee beinahe war. Ja, wir könnten doch nochmal was extra zur Landtagswahl machen und dahinter die Kulissen gucken. Das kam sehr, sehr gut an, auch wenn ich jetzt an das Buch denke, was ja so ein Nerd-Projekt war, was größtenteils außerhalb der regulären Arbeitszeit entstanden ist. Und wenn ich sehe, wie unglaublich gut das angenommen wird, dann freut mich das. Und es macht unglaublich viel Spaß mit den Leuten, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, zu arbeiten.
Ja, du hast jetzt es Nerd-Projekt genannt. Wir sind ja hier sehr überzeugte Politik-Nerds und ich kann gar nicht verstehen, dass für manche Leute Nerd eine Beleidigung sein soll. Ich finde das super.
Ausschließlich positiv gemeint hier.
Und genau das ist ja das, was uns hier so ausmacht. Wir sind Politik-Nerds und wir kommunizieren mit Politik-Nerds. Und ich glaube, da können wir noch alles ein bisschen weiter denken, weiter drehen. Wir sind schon mit dem Fokus auf der Landespolitik ja relativ zugespitzt, aber trotzdem gibt es ja auch innerhalb dieses Kosmos noch unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Bubbles. Und ich glaube, da kann eine Entwicklung hingehen, dass man sagt, wir adressieren noch viel, viel genauer. Wir haben wieder 4 Texte zum Thema Umweltpolitik oder Landwirtschaft oder Wirtschaft und sagen eben, die schicken wir jetzt nochmal gezielt an unsere wirtschaftsinteressierte Leserschaft. Sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Oder andere probieren das ja auch schon, machen das auch schon. Wir denken eben auch drüber nach, können wir jetzt mal sagen, Veranstaltungen anzubieten, dass wir eben genau diese Politik-Nerds, die Verbandsvertreter, Politiker, einfach nur interessierte Öffentlichkeit auch mal in echt zusammenbringen. Unser Jubiläumsfest war ja schon irgendwie, da war ja die halbe Leserschaft da anwesend. Und die freuen sich natürlich auch, sich mal zu sehen, aber das auch inhaltlich zu nutzen, dass man eine Mischung aus Information und Netzwerkveranstaltung vielleicht macht. Und gerade weil wir nicht, da kommt es jetzt wieder, nicht für die Oma Erna schreiben. Ich habe nichts gegen Oma Erna, aber es gibt andere, die sich um ihr Informationsinteresse kümmern. Das müssen wir nicht übernehmen. Das ist ja auch eine Form von Entlastung, die man dann haben kann. Und wenn wir dann also Oma Erna ausladen, aber dann eben spezielle, sehr interessierte Menschen einladen, kann das, glaube ich, ein Bedürfnis stillen. Ein Bedürfnis nach Austausch, nach Vernetzen und nach vielleicht einer neuen Form von Journalismus. Journalismus allgemein steckt ja auch in der Krise. Wir haben jetzt wieder die Vertrauenswerte gesehen, die sehen nicht gut aus. Also, und ich glaube, wenn man selber aber dann die Journalisten kennt und weiß, dass das nette Leute sind wie wir, die wirklich versuchen, das Beste draus zu machen und wirklich gut zu berichten, was natürlich auch mal nicht funktioniert. Das ist ja ganz normal. Aber wenn man sich kennt, ist man, glaube ich, gnädiger miteinander. Und so das Gleiche gilt für Politiker. Wenn man Politiker immer nur im Fernsehen sieht, sind die sehr weit weg. Aber wenn man die vielleicht mal in echt trifft, merkt man, das sind Leute, die wollen schon was Gutes umsetzen. Vielleicht klappt es nicht immer und vielleicht sieht man das auch mal anders. Aber wenn man diesen Austausch hinkriegt, glaube ich, gibt es mehr Verständnis und mehr Vertrauen.
Journalismus war ja auch jahrzehntelang so ein Top-Down-Ding. Die Journalisten haben Themen gesetzt, wurden dann rausposaunt und dann gab es ja gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren meistens nur eine Tageszeitung, die man wirklich zur Kenntnis genommen hat. Und das, was ein Journalist dort geschrieben hat, das war dann so. Das ist heute Gott sei Dank anders. Journalismus ist viel interaktiver geworden. Wir interagieren viel mehr mit den Protagonisten, mit denen wir zu tun haben, aber auch mit den Lesern schlussendlich oder mit den Zuhörern, je nach Geschäftsmodell, wie auch immer. Und das muss auch so sein. Ich finde das goldrichtig. Wir erleben gerade Diskussionen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass dort Reformen gefordert werden. Man hat das Gefühl, ja, irgendwie ist da so ein Ungleichgewicht zwischen dem, was ich bezahle und dem, was ich bekomme. Und ganz wichtig ist, auch Journalismus erlebbar zu machen, also nahbar zu machen. Und ich finde, das gelingt durch solche Veranstaltungen besonders gut. Wenn man dort das, was man tagtäglich macht, vor einem interessierten Publikum macht. Also viel, viel offener, viel direkter, ohne dass das nochmal aufbereitet wird, sondern dass jeder daran partizipieren kann. Ich glaube, das wird in Zukunft eine wichtige Form des Journalismus sein, auch viel individueller darauf zugeschnitten. Du hast es gerade erwähnt mit den Newslettern, dass wir themenbezogener die Inhalte zu den Leuten bringen, die mit ihren Interessensbereichen matchen. Also, dass wir nicht einen Rundblick an alle verschicken, sondern die Themen, die jeden individuell interessieren, in sein Postfach bringen oder in seine App. Vielleicht kleines Foreshadowing, mal gucken, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann eine Rundblick-App geben. Aktuell arbeiten wir noch nicht dran, aber ja, das kann alles kommen. Und wichtig ist auch für uns, dass wir da mit offenen Augen nach vorne schauen, dass wir uns nicht darauf besinnen, dass das alles irgendwie weitergehen wird, nur weil es jetzt 60 Jahre gut funktioniert hat, sondern aktiv auch die Zukunft des Journalismus hier in Niedersachsen mitgestalten. Und ich finde, da ist gerade der Rundblick aktuell auf einem sehr guten Weg. Aber das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen uns auch das Vertrauen jedes Mal aufs Neue beim Leser erobern, durch gute, saubere journalistische Arbeit.
Wunderbarer Schlusssatz. Ich bin ganz gespannt, was das neue Jahr und das nächste Rundblick-Jahrzehnt bringen wird. Wir behalten das im Blick, nicht nur die Landespolitik, sondern auch die Medienwelt hier in Niedersachsen und natürlich uns selber. Und das war nun diese Sonderfolge, bei der wir uns ausnahmsweise mal sehr intensiv mit uns, dem Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, beschäftigt haben. Und jetzt sagen wir guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.
Ja, wir beschäftigen uns ja jeden Tag mit uns selbst, nur jetzt haben wir es einmal ausnahmsweise vor Mikrofonen gemacht. Deswegen mussten wir uns hier und da auch mal auf die Zunge beißen, oder?
Nein, wir waren total offen und es gibt überhaupt nichts, was wir hier zurückgehalten haben.
Ja, also kaufen Sie das Buch, es lohnt sich. Es war eine Menge Arbeit, das zu machen. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin zuhören, lesen, zuschauen, wie auch immer. Und ja, wir wünschen, glaube ich, jetzt gemeinsam auch nochmal allen frohe Weihnachten und ein schönes, spannendes Jahr 2025.
Weihnachten nicht, weil der Podcast kommt ja erst danach raus.
Ach, der kommt erst nach Weihnachten. Ah, siehste, ja, okay. Dann, wann kommt der jetzt raus?
Zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und,
ach so,
und Silvester irgendwie.
Ja, dann hoffen wir, dass jetzt alle schöne Weihnachten hatten und sich auf ein neues, spannendes Jahr 2025 freuen. Mit vielen Podcasts, vielen Rundblick-Ausgaben und was auch immer da noch kommen wird.
Gut wird's.
Amen.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.